England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Habt ihr eigentlich schon mal ein Beef Wellington gegessen und drüber nachgedacht, wo kommt eigentlich dieser berühmte Name Wellington her? Wir haben schon mal in einem Podcast drüber berichtet, aber heute besuchen wir original Lord Wellingtons berühmtes Stadthaus mitten im Herzen von London. Es heißt Apsley House. Alles dazu und auch zur berühmten Schlacht von Waterloo gleich bei uns. Heute, Klaus, möchte ich dich in etwas entführen, was dir vielleicht ein kleines Licht aufgehen lässt. Wir waren ja vor geraumer Zeit für unseren Britpod mal in dem schönen Walmer Castle in der Grafschaft Kent in Deal. Und da haben wir uns mal das schöne Schloss von Lord Walmer angeguckt. Da hat Wellington, der große Wellington, der Admiral, der die Schlacht bei Waterloo geschlagen hat, sozusagen gelebt und gewirkt. Und heute gibt's hier in London, mitten im Herzen, quasi gegenüber von Buckingham Palace mit der wunderbaren Adresse
Buckingham One. Ich habe
das muss man sich mal vorstellen, das Privathaus von ihm, was er als Repräsentationshaus gebaut bekommen hat. Sag mal, hast du schon mal was vom Steak Wellington gehört?
Ja, du, das ist eine fabelhafte Sache und das ist ihm zu Ehren, ich glaube, weil er das immer wahnsinnig gern gegessen hat, hat man das ihm zu Ehren beibehalten. Und das war ja alles verbunden mit seinem großen Sieg bei Waterloo. Also wenn du heute irgendwelche auffallenden Dinge tun willst, würden wir auch ein Steak
Alexander. Also es heißt ja eigentlich Filet Wellington für Arthur Wellesley, so hieß er eigentlich, der First Duke of Wellington. Für seine Schlacht bei Vittoria hat man ihm da ein in Teig eingebackenes Filet serviert, was angeblich seine Leibspeise wurde.
Jetzt will ich dir mal sagen, ob du das überhaupt weißt. Weißt du, was das für Fleisch war nach diesen Schlachten? Das war üblich nach solchen großen Schlachten. Das war ja große Kavallerie. Da hat man tatsächlich immer das Fleisch der sozusagen gefallenen Pferde benutzt.
Von den Armeepferden? Na wunderbar. Also ich weiß es nicht. Also dieses Fleisch Wellington, also dieses Steak beziehungsweise Filet Wellington, das war ein Fleisch im Teigmantel. Da war Empanada und alles Mögliche mit rumgewickelt. Und dann hat man ein bisschen Madeira dazu gegeben. Es musste ja sonst in der heutigen Zeit Rinderfilet sein. Also heute ist es ein Rinderfilet. Ja. Da hat man ein bisschen Püree aus gehackten Champignons dazu genommen, Gänseleberpastete im Blätterteigmantel. Also meins ist es ja nicht, wenn um das Steak herum dann noch so eine komische...
Sozusagen, ich habe das schon gegessen und ich finde es eigentlich hochinteressant. Aber lieber Alexander, noch interessanter ist ja nicht das Steak, sondern das ist die Lebensgeschichte des Urhebers dieses Steaks, nämlich der berühmte Herr Wellesley.
Lord Wellington und dessen Haus und sein Leben schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Nun denn, mein lieber Klaus, wir stehen jetzt hier in dieser beeindruckenden Empfangshalle von Apsley House, dem quasi Stadtpalais oder besser Palast des weltberühmten Lord Wellington, gleich gegenüber dem Buckingham Palace. Ich würde mal so schätzen, gute 100 Meter Luftlinie nur entfernt, ne?
Und Alex, wenn man sich in dieser Eingangshalle umschaut, fallen einem ja gleich die vielen Gemäldeporträts und Skulpturen von Arthur Wellesley, dem ersten Duke of Wellington, und seinen ganzen Nachfahren auf. Dieser Raum, finde ich, hilft einem sehr gut dabei, dieses Apsley House als Ganzes zu verstehen.
Ja, denn gut 200 Jahre lang war Apsley das Familienhaus der Familie Wellesley. Es galt diese ganze Zeit über, sogar noch zu Lebzeiten des ersten Duke, als ein nachträgliches Denkmal an den Herzog Wellington selbst.
Na hier, schaut ihr doch mal den Duke im edlen Mantel gekleidet auf diesem Porträt in Lebensgröße an. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Da stellt sich einem doch die Frage, wie hat es dieser Mann, der hier von der Wand auf uns runterschaut, eigentlich zu Englands größtem Militärhelden geschafft? Und wie kommt es, dass er häufiger als jede andere historische Figur gewürdigt wird? Sei es in der Kunst, in der Literatur oder auch mit den vielen Memorabilien.
Naja, der Duke of Wellington wurde ja nach Lord Nelson, der ebenso Napoleons Truppen seinerzeit noch bei der Schlacht von Trafalgar siegreich geschlagen hat, zum Nationalhelden durch die Schlacht von Waterloo, wo er ebenfalls siegreich gegen Napoleon gekämpft hat. Und dieses Haus hier ist ja quasi Teil seines Images. Bereits kurz nach Waterloo, also im Jahr 1815, kaufte Wellesley Apsley House und verwandelt es allmählich in ein Heim, das für den Empfang und die auch luxuriöse Unterhaltung der königlichen Familie und ihrer Mitglieder perfekt geeignet war.
Man kann ja hier genau sehen, dass die große Empfangshalle, in der wir jetzt gerade stehen, an die ursprünglich kleinere Halle drangebaut wurde, wo sich heute der Ticketschalter befindet. Übrigens, ein Ticket kostet 13 Pfund. Ich finde, das ist ein relativ kleines Geld für einen großen Eindruck, den man hier bekommt. Und um es nochmal geschichtlich für alle festzuhalten, in Waterloo, übrigens einer Provinz im niederländischen Wallonisch-Brabant in Belgien, fand also am 18. Juni 1815 die weltberühmte Schlacht statt, wo Lord Wellington die Franzosen, angeführt vom damaligen französischen Kaiser Napoleon, besiegte. Das sind die Fakten. Kommandeur der damals alliierten Truppen war eben Arthur Wellesley und sein Sieg über Napoleon brachte den 22 Jahre langen Konflikt in Europa und die französische Herrschaft über einen Großteil des europäischen Kontinents endlich zu einem Ende. Das war ja eine sehr lange Zeit, die er da beendet hat.
Tja, ein Weltereignis, also vergleichbar mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und deshalb bot sich natürlich dieser Eingangsbereich im Apsley House bestens an, um auch die riesige Kunst- und Geschenksammlung des Herzogs auszustellen. Das wollen wir uns noch mal ganz genau ansehen. Aber Klaus, man darf ja auch nicht dabei vergessen, dass dieses Haus auch als Wohnhaus dienen sollte, in dem der Duke tatsächlich 35 Jahre lang gewohnt hat. Er hat da gearbeitet, er war Gastgeber und ich finde, hier kann man schon irgendwo seinen Geist und seine Persönlichkeit im ganzen Haus irgendwie spüren, findest du nicht?
Ja, nur komm ja bitte nicht gleich wieder mit Geistergeschichten, Alex, bitte.
Na, wart's mal ab, mein Lieber, was hier noch so alles passieren kann.
So, ich habe uns mal eben einen deutschen Online-Führer runtergeladen und der hat, muss ich wirklich sagen, sehr interessante Informationen über die Kindheit bis hin zum Tod von Lord Wellington.
Na, dann lass mal hören.
Die Kindheit des erfolgreichsten britischen Militärkommandeuren aller Zeiten war von gemischten Zufällen gesegnet. Arthur Wellesley kam 1769 als Sohn einer anglo-irischen Aristokratendynastie zur Welt. Als Arthur nur 12 Jahre alt war, starb sein Vater, der Earl of Mornington, und Arthurs Mutter hatte nicht viel für ihren Sohn übrig. Ihr hässlicher Junge Arthur, wie sie ihn nannte, tat sich in Eton schwer und so schickte sie ihn an eine Militärakademie nach Frankreich. Es war eine bedeutsame Zeit und der Beginn seiner Militärkarriere. Nach nur wenigen Jahren brach die Französische Revolution aus und führte zum Krieg zwischen Frankreich und dem Großteil Europas. Doch es war in Indien, weit weg von Napoleon, wo Arthur sich einen Namen als ausgezeichneter Militärkommandeur machen sollte. 1804 gewann Arthur, der nun General war, die berühmte Schlacht von Assai, eine Schlacht, die er später als seine erfolgreichste bezeichnen würde. Bei seiner Rückkehr nach England 1805 wurde er zum Ministerpräsidenten gewählt und später Chief Secretary for Ireland. Doch schon kurze Zeit später trieb es ihn wieder auf das Schlachtfeld. 1808 gab es einen neuen Feldzug gegen Napoleon, diesmal im französisch besetzten Portugal und Spanien. Im sogenannten Spanischen Unabhängigkeitskrieg dirigierte Wellesley eine Reihe hart erkämpfter Siege, die die Militärkraft des französischen Kaisers schließlich bis zurück nach Frankreich drängten. Diese Errungenschaft zeugte von Wellesleys Können als ausgezeichneter Feldherr und brachte ihm unzählige Auszeichnungen ein, die 1814 mit dem Titel des Duke of Wellington schließlich ihren Höhepunkt fanden. Als der kürzlich geschlagene Napoleon Anfang 1815 aus dem Exil floh, fiel die Wahl des Feldherrn, der die europäischen alliierten Truppen im Kampf gegen den Kaiser führen sollte, ohne Umwege auf Wellington. Die ausschlaggebende Konfrontation am 18. Juni nahe des belgischen Dorfes Waterloo sollte als eine der bedeutendsten und knappsten Schlachten aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Wellingtons Sieg beendete schließlich sowohl Napoleons Herrschaft als auch den 22-jährigen Konflikt in Europa. Mit der Schlacht bei Waterloo beendete der Herzog seine Militärkarriere und widmete sich seiner Rolle als internationaler Staatsmann und Nationalheld. 1828 nahm er nach einigem Zögern die Wahl zum Premierminister an. Während seiner kurzen Rolle als Staatsoberhaupt setzte er sich aktiv für die Wiedereinstellung der politischen Rechte der Katholiken ein, blieb jedoch passiv und autoritär bei Angelegenheiten wie zum Beispiel der Wahlreform. Seine Opposition bezüglich des Reformgesetzes, das den wachsenden Industriestädten eine bessere politische Vertretung zusagen sollte, führte zu Krawallen und sogar Anschlägen auf das Apsley-Haus selbst. Als er 1852 im Alter von 83 Jahren starb, war er bei dem Volk wieder sehr beliebt und man erwies ihm die seltene Ehre eines Staatsbegräbnisses. Es war das größte aller Zeiten, bei dem sich 2 Millionen Menschen von dem britischen Feldherrn verabschiedeten. In einer Gruft in der St. Paul's Cathedral fand er seine letzte Ruhestätte, wo sein monumentales Grab auch heute noch von seinem Platz in der britischen Geschichte zeugt.
Hier, Klaus, schau mal, da gibt's einen Monitor und wenn man diesen Button hier drückt, Moment, dann spricht gleich der ich weiß nicht, wie viel Uhr da jetzt drankommen, aber der Enkel von Lord Wellington, nämlich der 9. Duke.
Also ganz ehrlich, diese Infoterminals hier im Haus, finde ich, sind super gemacht und in vielen Sprachen gehalten, natürlich auch in Deutsch. Hör mal hier.
Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei uns im Apsley House, das sich seit 1807 als unser Londoner Domizil im Familienbesitz befindet. Der erste Duke of Wellington zog 1817 nach seiner Rückkehr aus Paris hierher. Er ging in die Politik und wurde 1828 zum Premierminister gewählt. Er nutzte die Gelegenheit, in Nummer 10 Downing Street zu wohnen, um das Apsley House zu erweitern. Das Kernstück der Erweiterung war die Waterloo-Galerie, einem großen Saal, der seine Gemäldesammlung beherbergen und die jährlichen Waterloo-Bankette ausrichten sollte. Sie werden ihn später in der oberen Etage sehen. Von 1830 bis zu seinem Tod 1852 fand dort jedes Jahr das sogenannte Waterloo-Bankett statt. Was Apsley House so besonders macht, ist die Tatsache, dass es das 20. Jahrhundert überlebt hat. Denn in dieser Zeit wurden viele der großen Londoner Herrenhäuser im Zuge des Wiederaufbaus verkauft. Aber es ist auch beachtenswert, dass nicht nur das Haus, sondern auch seine Kunstsammlung heute noch existieren. Viele der großartigen Sammlungen, vor allem hier in London, wurden über die Jahre hinweg verkauft. Doch diese hier hat überlebt. Wir sind von großem Glück gesegnet, dass wir heute noch hier wohnen dürfen. Und wir schätzen jeden einzelnen Augenblick. Wir hoffen, dass Sie bei Ihrem Besuch heute sehr viel Spaß haben werden.
Na, das hoffen wir doch auch mal, oder Klaus?
Weißt du, was mich bei diesen alten Herrenhäusern immer so fasziniert?
Na?
Schnüffle doch mal richtig rum.
Was? Wie meinst du das denn jetzt bitte? Ich bin ja nicht der Sherlock Holmes mit der großen Riechernase, ne? Leider.
Nein, ich meine, setz mal deinen Riechkolben ein. Der ist ja nun wirklich nicht allzu klein, oder? Und?
Ach so, also wenn du diesen, naja, leicht muffligen Geruch meinst, der seit wohl 1807, wie wir eben gehört haben, hier drin hängt, vom Vorhang bis in die Tapeten hinein, dann bin ich ganz bei dir, ja?
Meine ich doch. Ich hatte schon Angst, du riechst es nicht mehr. Aber mal im Ernst. Immer wenn ich diesen Geruch wahrnehme, läuft bei mir so ein kleiner Film ab, wie das wohl gewesen sein muss, wenn George der Vierte auf Einladung von Lord Wellington im wallenden Gewand durch diese Halle stolzierte, in der wir jetzt mehr als 300 Jahre später stehen dürfen.
Ja, 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 da kommt wieder der alte Filmemacher in dir hoch, was? Aber jetzt lasst uns doch nochmal zurückkommen zum guten Lord Wellington und seinem Apsley House. Ursprünglich sollte er nach der erfolgreichen Schlacht bei Waterloo in einem ganz anderen Haus residieren.
Genau, denn als er diese Schlacht gewonnen hatte, erwartete man von ihm, dass er mit dem vielen Geld, das der Ort Waterloo ihm für diesen Sieg bezahlt hatte, eine Art riesiges Waterloo-Haus baute, das einem Schloss ähnlich sehen sollte. Der Lord war aber in Geldangelegenheiten genauso sorgfältig wie bei seinen Militäraktionen. Und er war sich dessen bewusst, dass so ein großes Projekt auch eine Belastung für ihn und seine Familie werden könnte, kann man sich ja gut vorstellen, auch hinsichtlich der finanziellen Last, für seine Nachkommen.
Also entschied er sich dazu, einen Landsitz namens Stratfelsey in der Grafschaft Hampshire zu kaufen. Und dieses Apsley-Haus, wo wir jetzt sind, also seinem Londoner Wohnsitz, der auch bekannt wurde als Number One London, den kaufte er übrigens mit seinem ganz eigenen privaten Geld. Und das englische Volk meinte, es gäbe ja keine passendere Adresse für den größten Helden Englands als Number One London. Ne?
Alex, man muss sich das mal für die damalige Zeit vorstellen. Dieser Mann, Lord Wellington, beendet tatsächlich nach 22 Jahren den Krieg in Europa und ist damit ein absoluter Superstar seiner Zeit, den jeder treffen wollte und der natürlich auch entsprechend Hof halten musste.
Aber lass uns doch nochmal speziell auf diese berühmte Schlacht bei Waterloo zurückkommen. Die ist ja sogar in unserem allgemeinen Sprachgebrauch verhaftet, zum Beispiel in der Redewendung, da hat jemand sein persönliches Waterloo erlebt. Ne? Aber was wissen wir genaueres über diese für ganz Europa entscheidende Schlacht?
Also, die Schlacht bei Waterloo 1815 gilt als eine der wichtigsten Schlachten in der europäischen Geschichte. Dank ihr fand der über 22 Jahre andauernde Konflikt endlich ein Ende. Denn in den Jahren nach der Französischen Revolution etablierte sich der junge Napoleon Bonaparte schnell als General und Politiker. Als er in Frankreich an die Macht kam, machte er Frankreich erstmal zur führenden Militärkraft in Europa und wurde 1805 bekanntlich zum französischen Kaiser gekrönt. Doch als Frankreich sich im Jahr 1814 mit den Alliierten bekämpfte und verlor, trat Napoleon zurück und floh ins erste Exil nach Elba.
Aber im März 1815, da kehrte er aus diesem Exil zurück nach Frankreich, um mit einigen seiner noch treuen Truppen einen erneuten Versuch zu starten, die Alliierten zu besiegen. Der konnte nicht aufhören. Ne? Und während die Armeen von Österreich und Russland deshalb schon mal mobil machten, drang er im Juni 1815 schon bis nach Belgien vor, wo er sowohl die preußische Militärmacht unter dem Kommando von Generalfeldmarschall von Blücher und auch gleich noch die vereinigten englischen, belgischen und deutschen Truppen unter der Führung, nämlich Duke Wellingtons, besiegen wollte.
Also ein bisschen Größenwahn spielte da schon mit bei Napoleon, oder?
Wie wahr. Und heute erinnert mich das ja mehr denn je an eine andere Großmacht, die gerade auch solches Großmannssuchtstreben hat. Ja, aber lassen wir das mal lieber weg mit dem Politischen und gehen zurück zum Waterloo.
Auf jeden Fall hatten es die Alliierten auch bei Napoleon zweitem Anlauf gegen seine noch immer mächtige Grande Armee nicht einfach. Und deshalb hatte Wellington die Idee, sich mit den preußischen Truppen zu verbünden und sich mit ihnen bis nach Waterloo zurückzuziehen.
Man muss ja sagen, dass Wellingtons Können und seine wirklich große Kampferfahrung sich jetzt als entscheidend erwiesen haben, denn er stellte seine Armee sehr klug auf und hielt die Stellung so lange, bis die preußische Armee unter General von Blücher eingetroffen war.
Und genau da ging Napoleon Wellington in die Falle. Am 18. Juni um 13 Uhr, das weiß man ja ganz genau, startete der französische Kaiser eine Reihe unkoordinierter Angriffe und die berühmte Schlacht bei Waterloo hatte begonnen. Schnell stieg die Zahl der Verluste auf beiden Seiten, aber Wellingtons organisierte Strategie zahlte sich aus. Am frühen Abend trafen die preußischen Truppen in Waterloo ein und erst mit ihrer Unterstützung gelang es den Alliierten, die Franzosen zu besiegen.
Wellington war sich natürlich dieses sehr knappen Sieges und seiner entscheidenden Rolle dabei durchaus bewusst und er hat dazu in seinem Tagebuch Folgendes niedergeschrieben.
Es war eine verdammt ernste Angelegenheit. Blücher und ich haben 30.000 Männer verloren. Es war die engste Schlacht, die es je gegeben hat. Gütiger Gott, ich glaube nicht, dass man es ohne mich geschafft hätte.
Und was machte Napoleon?
Tja, der entfloh der Schlacht und dankte ein zweites und letztes Mal ab. Diesmal verbanden ihn die Alliierten dann zur Sicherheit aber auf eine weit entfernte britisch besetzte Insel im Südatlantik namens St. Helena, wo er nicht mehr gefährlich werden oder gar erneut zurückkehren konnte. Und so starb Napoleon, wahrscheinlich sogar schleichend vergiftet, am 5. Mai 1821 eben dort auf St. Helena.
Jetzt, lieber Alex, lass uns und unsere Zuhörer mal wieder zurückkommen zu unserer Tour durch Wellingtons Stadtpalast Apsley House. Hier gibt's nämlich noch viele tolle Zimmer zu sehen. Übrigens mit vielen kleinen und großen Devotionalien, die er als Sieger über Napoleon aus dessen verlorenen Schlössern zusammengetragen bekommen hat. Dazu kommen wir aber am Ende unseres Rundgangs sicher noch.
Ja, und ein ganz wichtiges Zimmer, das wir hier im Apsley-Haus besuchen, das ist das große Speisezimmer für Staatsgäste des Duke of Wellington gewesen. Bei ihrem Besuch dort schrieb zum Beispiel eine sehr enge Freundin des Dukes namens Harriet in einem Brief über ihr Erlebnis Folgendes.
24. April 1829. Gestern war ich beim Duke of Wellington zum Dinner. Es war das erste Dinner in seinem neuen Speisezimmer. Es ist ein prachtvoller Raum und die größte Bereicherung für das Haus.
Das war ein klares Statement zum gesellschaftlichen Status und Kreis, dem Wellington nun angehörte. Übrigens sieht man im nächsten Raum, da vorne nach dem Speisesaal, ein riesiges Wohnzimmer mit unzähligen Ölporträts. Und dabei handelt es sich um ganz viele Prominente der damaligen Zeit, die alle diese Bilder von sich haben eigens malen lassen, als Erinnerung und Geschenk, wenn sie beim Duke of Wellington zu Gast sein durften.
Tja, so wie wir uns heute eben per WhatsApp gerne Bilder schicken von einem tollen Abend, den wir erlebt haben. Das ist ungefähr damals ein bisschen aufwendiger gewesen und teurer als heute mit einer WhatsApp, ja. Und es hatte auch noch etwas auf sich mit dem beeindruckenden Speisesaal, das wollte ich noch erklären. Denn bis ins Jahr 1829 war das hier der Ort, an dem Wellington jedes Jahr am 18. Juni, also dem Jahrestag der Schlacht bei Waterloo, sein sogenanntes Waterloo-Bankett abgehalten hat. Dazu waren dann meistens auch noch die lebenden Generäle von Waterloo, die Botschafter der Länder, die königlichen Herzöge und auch zum Beispiel 1821 sogar König George IV. Persönlich eingeladen. Und der war auch anwesend und ist gekommen. Sein Porträt, wie man also sehen kann, hängt bis heute ganz prominent platziert in diesem Speisesaal über dem großen Kamin. Sieht doch toll aus.
Und Alex, wie wir schon mal in unserem Britpod aus dem Walmer Castle in Kent berichtet haben.
Der Duke of Wellington starb im September 1852 im Alter von 83 Jahren auf Walmer Castle. Sein Tod zog eine noch nie dagewesene nationale Trauerperiode nach sich. Die Beerdigung war von monumentaler Größe und zog erstaunliche 2 Millionen Trauernde, mehr als 10% der nationalen Bevölkerung an, die im Trauerzug bis zur St. Paul's Cathedral pilgerten, wo man auch heute noch das Grab des Herzogs besuchen kann.
Ja, Alexander, also ich muss dir sagen, ich habe ja schon viele Museen in meinem Leben besucht, wie du ja auch. Aber dieses Haus hier ist wirklich sehr eindrucksvoll. Jetzt haben wir diese große Runde hinter uns durch alle Räume bis hin zum Keller, wo das Hörgerät von Lord Wellington zu sehen ist und seine Zahnbürste.
Er hatte wirklich ein Hörgerät schon?
Ja, er ist ja schwerhörig gewesen, weil er ist im späteren Alter operiert worden am Ohr und das ist leider schlecht ausgegangen, sodass sein großes Problem war, dass er schwerhörig war.
Also, der war eine beeindruckende Persönlichkeit, für die man ein beeindruckendes Haus hat bauen lassen unter seiner Anleitung, aber auch unter dem berühmten Architekten Robert Adam.
Aber er hat es ja erst später gekauft.
Er hat es erst später gekauft und trotzdem hat man das dann mit dem Geld, was er nach der Schlacht von Waterloo bekommen hat, hat man dieses Haus ja aufgebaut für ihn. Also das muss man schon dazu sagen. Ja?
Ich muss wirklich sagen, also nachdem wir diese große Runde hinter uns haben, ja, mit den Räumen, das große Speisezimmer, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, die Räume, in denen die Geschenke der europäischen Könige und Kaiser zu Ehren seines Sieges über Napoleon. Also zum Beispiel hast du ja auch gesehen, Porzellan aus Deutschland. Ja, da hat man seine Lebensgeschichte in Deutschland wohlgemerkt raufmalen lassen. Also ich bin absolut begeistert und es ist wirklich ein Tipp, lieber Alexander, das können wir sicher sagen, wenn man London besucht und hat mal 1-2 Stunden Zeit, die Runde hier zu machen. Es ist absolut lohnenswert.
Und es gibt ganz viele Artefakte, das muss ich noch dazu sagen, die der gute Lord Wellington teils vom französischen König selbst geschenkt bekommen hat, die alle im Besitz von Napoleon waren, auch Riesenstatuen und so weiter, Bilder von Napoleon. Also man denkt, das ist auch ein kleines Napoleon-Museum. Den er besiegt hat, von dem hat er hier die Artefakten quasi, um immer zu sehen, ich habe ihn rangekriegt. Ja?
Das Einzige, was mich hier enttäuscht, ist, du gehst hier raus und du hast als Gast kein Steak Wellington gekriegt.
Aber trotzdem, ein Besuch ist es allemal wert. Das Apsley House von Lord Wellington, das berühmte Stadthaus gegenüber dem Buckingham Palace in Buckingham 1. Die Adresse ist ja auch irre, da muss ja der König im Buckingham Palace neidisch gewesen sein. Aber die haben ihn ja damals geliebt, weil er ja Europa von den Franzosen, speziell hier von Napoleon, befreit hat. Das Museum kann man übrigens nur Sonntag und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag besichtigen. Montag, Dienstag ist immer Ruhetag und da kann man dann von 9 bis 17 Uhr täglich vorbeischauen. Gibt auch einen schönen Audioguide. Es lohnt sich in jedem Fall. Der Eintritt ist auch okay. 14 Pfund oder 12 Pfund ermäßigt wie bei dir, ne?
Genau, ich habe es ein bisschen billiger gekriegt.
Sag doch mal, warum?
Weil ich mehr Lebenserfahrung als du habe.
Lebenserfahrung nennt man das jetzt. Okay, ja. Dann lassen wir das mal so stehen.
Und du gehst hier wirklich raus und an den Tagen, an denen es geschlossen hat, kann man sich vorbereiten, indem man ein bisschen darüber liest. Lieber Alexander, es war toll. Es war wie immer angenehm, mit dir hier zu laufen, weil du wahnsinnig viel weißt über Museen. Und ich wusste vielleicht ja auch ein bisschen was. Und so haben wir das zusammengetragen. Und jetzt gehen wir schön ein Bierchen trinken.
Und ein gutes Filet Wellington.
So ist es.
Aber ohne Pferdefleisch, bitte.
Aber mit Sicherheit.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.